Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern vom Dienstag, dem 5. November 2013. Heute mit folgenden Themen: Zermürbungskrieg in Syrien, wie lokal organisierte Komitees versuchen, das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern. Wie umweltfreundlich ist mein T-Shirt? Schweiz und EU wollen bessere Aufklärung für Konsumenten. Und Kunst ist doof, der Kunstsupermarkt in Solothurn abseits von Galerien- und Museumsatmosphäre. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Die Berner Regierung will die International School of Bern mit 5 Millionen Franken unterstützen. Während die öffentlichen Schulen sparen müssen, will sich der Regierungsrat freiwillig am 31 Millionen Franken teuren Neubau der Privatschule in Gümligen beteiligen. Eine gute internationale Schule sei wichtig für die Förderung vom Wirtschaftsstandort Bern, rechtfertigt der Regierungsrat Andreas Rickenbacher gegenüber Schweizer Radio SRF die Unterstützung. Trotz massiven Sparanstrengungen in einigen Bereichen könne der Kanton nicht einfach aufhören, auf Infrastruktur und Rahmenbedingungen zu schauen. Rund 300 Lernende aus 45 Nationen besuchen die Schule derzeit. Nach dem Ausbau soll sie bis zu 400 Lernende zulassen. Der Antrag vom Regierungsrat geht in der Januarsession an den Grossen Rat. Beim Schönau-Steg unterhalb vom Waisenhausplatz gibt es voraussichtlich keinen neuen Aare-Einstieg. Die Stadtratskommission stellt sich gegen die Pläne von SP-Gemeinderätin Ursula Wyss. Der Bau der rund 440.000 Franken teuren Betontreppe unterhalb vom Schönau-Steg sei unverhältnismäßig, so die Kommissionsmehrheit. Vor allem, weil sie ihr Hauptziel verfehle. Der Einstieg hätte mehr Sicherheit bringen sollen, sprich Zusammenstöße zwischen Brückenspringern und Schwimmerinnen vermeiden. Grund für das Projekt war ein Unfall im letzten Sommer, als ein Schwimmer von einem Brückenspringer verletzt wurde. Die Vorlage kommt voraussichtlich noch dieses Jahr in den Stadtrat. Tausende Rechtsradikale marschierten gestern durch die russische Hauptstadt Moskau und weitere Städte. Am Tag der nationalen Einheit skandierten sie Parolen wie «Russland nur für Russen». Die Polizei sprach von 8.000 Teilnehmenden, die Organisatoren sprachen von 20.000. Die Demonstranten forderten schärfere Einreisebedingungen für Migranten und dass die Regierung den islamisch geprägten Nordkaukasus nicht weiter unterstütze. Menschenrechtler kritisieren, solche Aktionen verstärkten die ethnischen Probleme im Vielvölkerstaat Russland. Erst vor 3 Wochen verursachte der Mord an einem jungen Russen durch einen Aserbaidschaner schwere fremdenfeindliche Ausschreitungen in Moskau. Die geplante Syrien-Konferenz in Genf droht zu scheitern. Das größte syrische Oppositionsbündnis, die Nationale Koalition, will nur dann teilnehmen, wenn es einen konkreten Zeitplan gibt für den Rücktritt von Machthaber Bashar al-Assad. Das aber lehnt Assad weiterhin kategorisch ab. Dass eine Übergangsregierung gebildet werden soll, wurde bereits an der ersten Konferenz in Genf im Herbst vor 2 Jahren vereinbart. Nun aber sprach sich auch der Sondergesandte der UNO und der Arabischen Liga, Lakhdar Brahimi, wieder dagegen aus. Es dürften keine Vorbedingungen gestellt werden, so Brahimi. Zudem verlangt die Opposition laut Medienberichten, dass der Iran an der für Ende Monat geplanten Konferenz nicht teilnimmt. Iran ist der wichtigste Regionalverbündete von Assad und unterstützt das Regime mit Waffen und Beratern. Der UNO-Sondergesandte Brahimi hingegen sprach sich für eine Teilnahme Irans aus. Zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es stark bewölkt mit zeitweise Regen. Mit starkem Westwind steigen die Temperaturen auf 14 Grad. Am Donnerstag ist es recht sonnig, aber windig bei um 16 Grad.
95,6. Rabe Info.
Während die internationalen Verhandlungen im Syrien-Konflikt stagnieren, geht die Gewalt im Land unvermindert weiter. Die humanitäre Lage ist katastrophal, sind sich Beobachtende einig. Widerstand gegen das Assad-Regime und Unterstützung der Zivilbevölkerung im Kleinen leisten unter anderem die Stadtteilkomitees vom Projekt Adopt a Revolution. Das Projekt wurde vor 2 Jahren von syrischen und deutschen Aktivisten gegründet, um lokale Komitees vor Ort zu unterstützen, finanziell, praktisch und ideell. Unsere Kollegen von Radio Blau in Leipzig haben mit dem Politikwissenschaftler André Findt vom Projekt Adopt a Revolution gesprochen und ihn über die aktuelle Lage in Syrien befragt.
Die Situation wird tagtäglich katastrophaler. Es wird eigentlich immer schlimmer an fast allen Ecken und Enden. Die humanitäre Katastrophe spitzt sich zu, wie jetzt mit den jüngsten Ausbrüchen von ansteckenden Krankheiten zu merken war. In einigen Gebieten hungern die Menschen und werden geradezu ausgehungert. Die militärische Eskalation geht weiter. Die radikalen Islamisten gewinnen in einigen Gebieten an Boden. Es sieht, um es zusammenzufassen, nicht sonderlich gut aus.
Wie ist denn das zu bewerten? Also die Armee von Assad, gewinnt die am Boden oder die Freie Armee oder die Islamisten oder stampfen die alle auf der Stelle?
Auf der Seite der Kämpfer gibt es quasi kaum Fortschritte. Es bewegt sich hier und da an der einen oder anderen Stelle in Kleinigkeiten etwas, aber es ist nicht so, dass es irgendwie große militärische Bewegungen gäbe. Es ist auch nicht abzusehen, dass eine der Seiten militärisch tatsächlich gewinnen könnte. Was allerdings zu beobachten ist, ist, dass auf Seiten der Opposition eben die radikalen Islamisten, vor allem im Norden, wo über die Türkei ausländische radikale Islamisten einreisen können, ja, die Lage sich eben zunehmend radikalisiert und zuspitzt.
Du hast es ja schon angesprochen, die humanitäre Lage, die verschlimmert sich immer weiter. Zu eurer Kampagne, ihr unterstützt ja da vor Ort Komitees. Kannst du so ein bisschen was zu diesen Komitees erzählen?
Diese Komitees sind zu Beginn des Aufstands entstanden, also Anfang 2011, als die Revolution dort ausbrach in sehr kurzer Zeit, und haben angefangen, damals auf die Straße zu gehen und gegen die Angst, die in dem Land herrschte, vor der allmächtigen Diktatur, der entgegenzutreten, haben sich getraut, mit ihrer Meinung auf die Straße zu treten und den Rücktritt des Regimes zu fordern. Diese Komitees haben sich inzwischen weiterentwickelt und sind inzwischen dahingehend gekommen, dass sie vor Ort die lokalen zivilen Strukturen bilden und aufbauen. Das heißt, sie sind teilweise verantwortlich dafür, dass es eine alltägliche Versorgung mit Lebensmitteln, mit Wasser, mit Strom gibt. Sie sind teilweise dafür verantwortlich, dass überhaupt wieder sowas oder noch sowas wie ein kulturelles Leben stattfindet. Und sie sind natürlich weiterhin einig und vereint in ihr Protest gegen das Assad-Regime.
Wie hängen die denn mit der Freien Syrischen Armee zusammen oder hängen die überhaupt zusammen?
In letzter Zeit, als die radikalen Islamisten immer stärker geworden sind, haben auch einige dieser Komitees ihre Sympathie der Freien Syrischen Armee gegenüber ausgedrückt. Am Anfang waren sie sehr stark gegen eine Militarisierung, gegen eine ausländische Intervention zum Beispiel auch. Aber viele von denen sagen uns inzwischen, auch wenn wir die FSA nicht mögen, sie ist das kleinere Übel. Das sind diejenigen, die uns am ehesten vor den radikalen Islamisten beschützen können, die einfach ja eine in Syrien ganz und gar nicht übliche Form beispielsweise der Scharia durchsetzen wollen. Und sie beschützen uns gleichzeitig auch vor dem Assad-Regime und seinem Militär, das mit massiven konventionellen Waffen und eben im August auch massiv mit Chemiewaffen gegen die Bevölkerung und gegen, natürlich die Aufständischen auch, aber auch die Zivilbevölkerung vorgegangen ist.
Wie sieht das denn dann aus in Zukunft? Hast du da irgendeine Option vielleicht, irgendeine optimistische Variante?
Ich glaube, die optimistische Variante ist tatsächlich die, dass der Konflikt möglichst bald vorbei ist, dass humanitäre Hilfe möglich wird und die zivilen Kräfte, die zu Beginn der Revolution entstanden sind, es schaffen, gemeinsam sich der zunehmenden Militarisierung und Radikalisierung entgegenzustellen. Dass es ihnen gelingt, einen alternativen Gesellschaftsentwurf, den sie im Moment im Lokalen und im Kleinen ausprobieren, auf das größere Land zu übertragen. Das ist gerade an vielen Stellen sehr, sehr schwierig und sie kämpfen gerade eher dagegen, überhaupt noch weitermachen zu können. Aber darin sehe ich sozusagen das größte Hoffnungszeichen für Syrien, dass sich diese Kräfte durchsetzen können.
Soweit die Einschätzung von André Findt vom Projekt Adopt a Revolution. Weitere Infos zum Projekt gibt's auf der Homepage www.adoptrevolution.org.
Rabe Info 95,6.
Wer heutzutage ein umweltfreundliches T-Shirt kaufen will, steht vor einem schwierigen Unterfangen. Wie viele Rohstoffe für die Herstellung von T-Shirt verbraucht wurden, steht ja nirgends. Und genau das soll sich nun ändern. Zukünftig soll auf Produkten, auf Schuhen, Kleidern oder Reinigungsmitteln draufstehen, wie umweltfreundlich sie hergestellt wurden. Die EU hat eine Methode entwickelt, wie man den ökologischen Fußabdruck von Produkten messen kann. Ob und wie diese Methode in der Praxis funktioniert, wird jetzt getestet, unter anderem auch vom Bundesamt für Umwelt, BAFU. Ich habe mit Anders Gautschi, Sektionschef Konsum und Produkte vom BAFU, gesprochen und ihn gefragt, was es denn mit dieser neuen Methode auf sich hat.
Die Grundlage, das sind die sogenannten Ökobilanzen. Das heißt, das Ziel ist, über den ganzen Lebensweg eines Produktes, jetzt bei Textilien nehmen wir ein Beispiel T-Shirt, das von der Produktion der Baumwolle bis hin zur Stoffverarbeitung, Färbung, Transport des Produkts bis hin zur Entsorgung, alle Umweltwirkungen dargestellt werden und die relevanten dann abgebildet werden.
Bei jedem einzelnen Produkt den ganzen Produktionsprozess zu durchleuchten, vom Anbau der Baumwolle bis zur Entsorgung vom T-Shirt, das tönt nach einem sehr aufwendigen Unterfangen. Anders Gautschi relativiert.
Das Ziel dieser EU-Methode ist, genau diesen Prozess zu vereinfachen, indem wie eine Anleitung erstellt wird, welches die wichtigsten Informationen sind, wo man spezifisch beispielsweise bei der Baumwollenproduktion Informationen bei seinem Hersteller einholen muss. Und mit diesen Informationen können dann die Unternehmen Informationen erarbeiten und ein T-Shirt klassieren, beispielsweise Klasse B oder Klasse D, damit dies dann auch für die Konsumierenden einfach verständlich wird.
Wie man die verschiedenen Produkte am besten klassiert, nach welchen Kriterien, das wird nun in einer dreijährigen Pilotphase getestet. Insgesamt 13 Produkte werden genauer angeschaut. Das Bundesamt für Umwelt BAFU kümmert sich um 3, nämlich T-Shirts, nicht aus Leder hergestellte Schuhe und Reinigungsmittel.
Das BAFU ist bei diesen 3 Produkten in einem sogenannten technischen Sekretariat. Dieses Sekretariat ist verantwortlich für die Bewertung der Produkte. Man muss sich das so vorstellen, beispielsweise bei T-Shirts sind das mehrere große Textilhersteller, die mit ihren Industrieerfahrungen Inputs liefern, Zahlen liefern. Und die Schweiz ist aktiv dabei, insbesondere um Know-how betreffend der Ökobilanzierung einzubringen.
Das Bundesamt für Umwelt arbeitet also eng mit den Herstellerfirmen zusammen. Bei den Schuhen zum Beispiel mit Nike, Timberland oder Adidas. Verliert denn die Forschung dadurch nicht an Unabhängigkeit? Anders Gautschi widerspricht.
Für den ersten Schritt ist sehr wichtig, dass man verlässliche Daten hat, wie viel Energie braucht die Textilherstellung, was sind die Daten aus der Baumwollproduktion. Und es ist von dem her, denke ich, ausgeglichen, weil es ist ja nicht nur industriebasiert, sondern der Lead ist bei der EU, bei der EU-Kommission als unabhängige Institution. Und die Methodik ist so ausgearbeitet, dass es sich nicht um eine Wertung handelt, sondern wirklich um eine neutrale Berechnung oder Bewertung.
Was mit diesem neuen Klassifizierungssystem am Schluss geschieht, ist noch unklar. Im Moment sei offen, ob daraus freiwillige Empfehlungen an die Unternehmen abgeleitet werden oder verbindlichere Richtlinien oder Auflagen. Im offiziellen Medienkommuniqué vom Bundesamt für Umwelt BAFU ist zu lesen, dass freiwillige Massnahmen der Wirtschaft hohe Priorität haben.
95,6. Rabe Info.
Ist das Kunst oder kann das weg? Eine Frage, die sich Laien immer wieder stellt, wenn sie vor berühmten Kunstwerken stehen und sich fragen, warum die Fachwelt genau dieses Werk nun als so hervorragend bezeichnet, dass dafür Millionen hingeblättert werden müssten. Mit diesem offiziellen Kunstmarkt will der Kunstsupermarkt in Solothurn nichts zu tun haben. Die 14. Ausgabe öffnet übermorgen Donnerstag ihre Tore und wirbt mit dem ziemlich widersprüchlichen Slogan «Kunst ist doof». Warum, fragte ich Peter Lukas Mayer, Leiter vom Rothus Verlag und Veranstalter des Schweizerischen Kunstsupermarktes.
Ich glaube, es nimmt eine Aussage auf, die gemeinhin im Volk oft geäußert wird, nämlich, dass man eben Kunst nicht versteht, weshalb macht ein Künstler eine blaue Fläche, das ist doof, ich verstehe es nicht. Und dieses Gefühl, dieses Nichtverstehen versuchen wir aufzunehmen und sagen, hey, komm mal zu uns, bei uns kannst du dir ganz verschiedene Kunstwerke anschauen, du kannst Künstler treffen, du kannst mit ihnen über Kunst und was es soll und was es nicht soll diskutieren und sprechen.
Euer Konzept, also das Konzept vom Kunstsupermarkt oder zumindest die Aufmachung tönt etwas nach einer Kampfansage an den offiziellen Kunstmarkt, den offiziellen Kunsthandel. Seid ihr auf Konfrontationskurs?
Der Kunstsupermarkt, den gibt es jetzt schon im 14. Jahr. Also Kampfansage nach 14 Jahren kommt ein bisschen spät. Es ist eigentlich eher umgekehrt der Fall, dass wir vom etablierten Kunstmarkt sehr oft ein bisschen abschätzig behandelt werden, respektive als No-Go gelten. Kunst gehört ins Museum, Kunst gehört in die vornehme Galerie, ist so die gängige Meinung und die wird auch immer wieder hochgehalten. Wir finden, Kunst kann man durchaus demokratisieren, Kunst kann man fürs gemeine Volk erklären, aufbereiten, man muss nur neue Wege gehen.
Das tut ihr. Ihr verzichtet eben auf die herkömmliche Galerien- oder Museumsatmosphäre. Die Bilder werden nicht einzeln an die Wand gehängt, speziell zusammengestellt, beleuchtet und so weiter, sondern?
Sie werden schon richtig beleuchtet und ausgestellt, aber zum größten Teil, weil es natürlich auch eine so große Menge an Kunstwerken ist, in Kisten präsentiert, wo man wie früher im Schallplattenladen durchblättern kann und sich die einzelnen Kunstwerke anschauen kann und auch auswählen und herausnehmen kann.
Habt ihr nur bildende Kunst, also Malereien, Zeichnungen, Grafik und so weiter?
Ja, fast ausschließlich. Das Problem bei Skulpturen, das würden wir gerne auch zeigen, es fehlt einfach der Platz, das richtig schön zeigen zu können. Wir legen Wert darauf, dass wir zwar mit Provokation spielen, dass wir zwar mit dem Kunstsupermarkt Marketing auffahren und uns auch so verkaufen, dass aber der Inhalt, den wir bieten, der ist durchaus ernst gemeint und das ist wirklich qualitätsvolle Kunst von Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Schweiz.
Es ist auch so, dass nicht Hinz und Kunz jetzt beim Kunstsupermarkt ausstellen kann. Sie sprechen von 80 renommierten Künstlerinnen und Künstlern aus 9 Nationen, die ihre Werke präsentieren. Sprich, ein gewisses Renommee müssen die Ausstellenden trotzdem haben. Wie wählt ihr denn aus?
Ich denke, sie müssen nicht unbedingt ein gewisses Renommee haben, aber sie werden tatsächlich ausgewählt. Die Auswahl ist mal subjektiv, dazu stehen wir auch. Wir sind einerseits meine Person als Marketing- und Werbemensch und andererseits ein Kunsthistoriker, der sehr viele Ausstellungen in Deutschland organisiert. Und wir wählen aus rund 500 Bewerbungen jedes Jahr diese 80 bis 100 Künstlerinnen und Künstler aus, die dann in den Ausstellungen in der Schweiz, aber auch in Deutschland teilnehmen. Und Kriterien sind selbstverständlich Originalität, die technische Ausführung, am liebsten die Einmaligkeit, die Aussagekraft, der Stil und so weiter. Also da gibt es relativ viele Kriterien, aber am Schluss bleibt es eine subjektive Auswahl. Ich denke, man kann Kunstwerke gar nicht anders auswählen. Man muss dazu stehen, dass da immer die Person eine wichtige Rolle spielt, die dann sagt ja oder nein.
Das sagt Peter Lukas Mayer, Leiter vom Rothus Verlag und Veranstalter des Schweizerischen Kunstsupermarktes. Mehr Informationen gibt's im Internet unter www.kunstsupermarkt.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben unsere Kollegen von Radio Blau in Leipzig. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht eine gute Woche. Bleibt dran. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.